Ja, das Sozialleben, es bleibt nicht komplett auf der Strecke, aber ich muss zugeben, ich habe mich die letzten 2 Jahre schon extrem darauf fokussiert, das Ziel zu erreichen. Sicherlich hat dann auch die ein oder andere lockere Trainingsausfahrt mit meinen Freunden, Bekanntenkreis darunter gelitten, beziehungsweise hat für mich dann nicht stattgefunden, weil bei mir ist es eben so, möglichst jedes Training muss irgendwo Sinn machen, effektiv sein.
Herzlich willkommen zu Aloha Kalle. Heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast, Marc Wenzel. Sonst ist ja Konrad immer der Amateur, mit dem ich quasi jede Folge aufnehme. Heute haben wir aber einen bei uns zu Gast, Namen habe ich gerade schon genannt, der sich in Südafrika beim Ironman schon für Hawaii 2022 qualifiziert hat. In dem Sinne halt schon mein Ziel, was ich für dieses Jahr mir vorgenommen habe, erreicht hat. Aber was viel wichtiger ist, mit Marc ist wahrscheinlich in Hawaii der Starter im gesamten Feld mit der dicksten Wade und hat dadurch wahrscheinlich den ein oder anderen Aerodynamikvorteil. Marc, wie fühlt man sich, wenn man quasi mit diesem Vorteil 2022 in Hawaii an der Startlinie steht?
Ja, hallo Markus. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier teilnehmen darf. Zu der Wade, ob das nun ein Vorteil oder ein Nachteil ist, weiß ich noch nicht genau, wie der Wind steht. Jedenfalls ist das mein Joker und ich freue mich einfach auf das Rennen in Hawaii und wir werden sehen, was es mir bringt.
Ich gehe definitiv davon aus, dass das ein Riesenvorteil ist. Der solltest du auch nutzen. Deswegen bist du hier auch, obwohl du quasi mit den ein oder anderen Profi hier unterwegs bist, auf alle Fälle in jedem Sprint immer haushoch überlegen und wir haben dir eigentlich nichts entgegenzusetzen. Aber gut, jetzt wollen wir das Ganze mal etwas seriöser gestalten und von dem Trash-Talk wegkommen. Ist ja jetzt so quasi, dass du als quasi Berufstätiger dich für Hawaii qualifiziert hast. Gib uns mal Einblick, wie viele Stunden du im letzten Jahr so trainiert hast oder auch in den letzten Jahren, um dir diesen Traum dann zu verwirklichen und dass es dann jetzt letztendlich geklappt hat.
Ja, in der Tat, ich bin berufstätig. Ich bin quasi hier auf Fuerteventura der einzigste Athlet, der einen stinknormalen 40-Stunden-Plus-Job hat. Demzufolge muss mein Training sich immer hinten anstellen. Das bedeutet, normalerweise arbeite ich von 6 Uhr in der Früh bis ca. 16.30 Uhr, 17 Uhr und beginne dann frühestens 5:30 mit meinem Training, was dann meistens erst gegen 10 oder 11 beendet ist. Der Wochenschnitt sind zwischen 15 und, wenn es hochkommt, dann mal 22, 23 Stunden, je nach dem, was gerade ansteht, welche Bereiche wir gerade antriggern. Und ja, es ist ein riesen Thema, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ich habe mir damals gesagt, wo ich mich dazu entschieden habe, mich für Hawaii qualifizieren zu wollen, habe ich mir gesagt, ich brauche definitiv einen Trainer. Und dann habe ich mir den Daniel Fleckenstein rausgesucht, bei dem du auch trainierst und kümmert sich um meine Pläne, damit ich da nicht zu viel Zeit damit vertrödel und das funktioniert ganz gut. Es ist sehr individuell und es macht mir Spaß und wir kommen damit voran und ja.
Eine Sache oder eine zentrale Sache, die mir jetzt hier natürlich auch im Trainingslager auffällt, weil das natürlich auch in deinem Alltag halt wahrscheinlich nicht so eine große Rolle spielt. Wir hatten bei uns zu Gast den Marcel Obersteller und der hat natürlich signifikant herausgestellt, dass Dehnung oder auch Athletik und so weiter ein zentraler Bestandteil sein muss im Training. Aber so wie du schon beschreibst, ist so ein bisschen das Zeitmanagement, auch wie Konrad das hier oft im Podcast nennt, die größte Hürde im Altersklassensport und auch die Regeneration. Und ja, so ist es dann natürlich auch, dass mir halt einfach auffällt, okay, dass ich da halt dann vielleicht hier ein bisschen mehr in dem Bereich mache, was ja auch okay ist, weil es einfach für mich eine Gewohnheit ist. Bei dir ist dann halt einfach, dass es wahrscheinlich keine Gewohnheit ist. Ja, wie gehst du damit um, dann trotzdem halt stabil übers Jahr zu kommen? Und was sind vielleicht auch Tipps an andere Altersklassenathleten, die Umfänge zu realisieren und auch die harten Einheiten, auch wenn, ja, das muss man einfach ehrlich sagen, vielleicht die Regeneration oder die Nach- und Vorbereitung auf das jeweilige Training nicht immer die 100% optimale ist, oder auch wenn man spät aus dem Büro kommt, dann noch eine intensive Einheit. Also wie managst du quasi die hohen Belastungen oder auch Intensitäten trotz des wenigen Schlafs vielleicht oder des vielen am Bürotisch sitzen oder der Bürostuhlakrobatik?
Ja, grundsätzlich ist es erstmal so, dass in meiner ersten Wochenhälfte, Montag, Dienstag, eher weniger Intensität eingebaut ist. Die Intensitäten fangen dann meistens erst ab Donnerstag an, also quasi gegen Ende der Woche. Somit komme ich meistens über die ersten 2-3 Tage relativ gut aus. Ich habe natürlich gemerkt, wenn dann Intensität reinkommt, wirkt sich das schon ziemlich auf meine mentale Situation aus. Also es kann schon passieren, dass man dann einfach mal unkonzentriert ist. Die ganz harten Sachen finden dann Freitag oder Samstag statt. Da ist man wenigstens schon im Wochenende und kann sich ausreichend regenerieren. Ja, und that's it. Mehr habe ich dem nicht hinzuzufügen.
Okay, ja, auf alle Fälle spannend. Eine Sache noch, die ich dann auch fragen will, also wenn ich mit dem einen oder anderen Amateur spreche, also ich habe zum Beispiel bei mir im Heimatverein welche, die haben quasi, also beim Triathlon Füchsen-Osterburg, die haben dieses Jahr den Ironman in Rot gemacht, haben sich da langfristig darauf vorbereitet und haben gesagt, okay, das war's jetzt, also erstmal, die haben die Langdistanz gemacht und dann, weil das halt einfach so quasi Energieraum war und auch eine mega intensive Zeit, nicht nur vom Training für einen selber, sondern vor allem auch für das Umfeld. Und da ist so ein bisschen die Frage, da ist ja wahrscheinlich der Weg nach Hawaii, ist ja nicht nur eine Langdistanz finishen, sondern hat ja auch dann irgendwie im Amateurbereich einen hohen Anspruch, erstmal überhaupt die Kilometer reinzukriegen und dann halt auch noch die Leistungen im Wettkampf zu bestätigen und sich zu qualifizieren. Harte Frage für den Amateur. Du warst ja jetzt noch nicht da, aber ist es das wert oder bleibt das Sozialleben gar nicht auf der Strecke?
Tja, das Sozialleben, es bleibt nicht komplett auf der Strecke, aber ich muss zugeben, ich habe mich die letzten 2 Jahre schon extrem darauf fokussiert, das Ziel zu erreichen. Sicherlich hat dann auch die ein oder andere lockere Trainingsausfahrt mit meinen Freunden, Bekanntenkreis, darunter gelitten, beziehungsweise hat für mich dann nicht stattgefunden, weil bei mir ist es eben so, möglichst jedes Training muss irgendwo Sinn machen, effektiv sein, und demzufolge bleibt vielleicht mal die samstags nachmittags Radausfahrt mit Kaffee trinken und einen anschließenden Kaltgetränk, die bleibt dann einfach aus, weil sie für mich, für meinen Zeitrahmen, den ich zur Verfügung habe, dann einfach quasi fast sinnlos ist. Und ich muss sehen, dass die Zeit, die mir zur Verfügung steht, effektiv genutzt wird. Und ich denke, die 2-3 Jahre, die man sich für so eine Hawaii-Quali vielleicht Zeit nehmen muss, die lohnen sich auf jeden Fall. Es lohnt sich definitiv, dafür zu kämpfen. Wenn das Sozialleben dann drunter leidet, denke ich, dass man das im Nachgang wieder irgendwie auf die Reihe bekommt.
Ja, also sehe ich ja auch so, das ist ja im Leistungssport so auch, dass da manche Sachen dann halt vielleicht nicht so funktionieren, auch im Profibereich durch das viele Reisen und die vielen Wettkämpfe, das ist natürlich mega spannend, aber natürlich fallen auch andere Sachen runter, aber bekannte Sportler wie Kobe Bryant haben das ja auch schon mal gesagt, quasi die Leute, die dann wirklich hinter einem stehen, die können das auch nachvollziehen und ist natürlich klar, dass in den 3-4 Jahren dann die ein oder andere Sache dann halt nicht so stattfindet oder dass man die einfach nicht auch miterlebt mit den anderen, aber die wissen ja auch, wie hoch das Ziel bei einem persönlich war und freuen sich dann, wenn man das erreicht hat und sind dann halt auch mega froh, dass quasi, dass diese Entbehrung für dich selber oder auch für die anderen dann mit dem Ziel erreichen und dann natürlich hoffentlich auch mit einem mega geilen Rennen in Hawaii quasi einfach einen Höhepunkt finden und das macht ja auch Spaß, so einen Weg zu begleiten. Genau, jetzt so ein bisschen weg von dem Hawaii-Rennen. Du bist ja quasi dann früher auch wahrscheinlich unterwegs gewesen in klassischen Radtrainingslagern. Und dadurch, dass wir beim gleichen Trainer trainieren, ist es ja so, dass quasi im Profibereich wir immer schon auch versuchen, wie auch Amateure, sich irgendwie zu organisieren und ein Trainingslager, dass man nicht immer nur irgendwie alleine am Armbrusttisch sitzt. Also das finde ich halt unheimlich wichtig, dass da so ein bisschen so ein sozialer Faktor dabei ist. Also auch wenn ich jede Trainingseinheit immer quasi den gleichen Inhalt haben muss und auch quasi man dann im Trainingslager mit anderen Kollegen irgendwie ja 50% oder 60% zusammen trainiert und 40% alleine, dann ist es ja vollkommen okay, aber dieses Soziale dann davor und danach, das ist halt schon irgendwie cooler. Und da ist meine Frage so ein bisschen, erstmal von der Struktur her, was unterscheidet da so ein bisschen dem Trainingslageralltag vom Amateur Trainingslager in Anführungsstrichen oder wenn Amateure unterwegs sind oder auch im Vergleich zu Profis. Also wenn du jetzt quasi mit uns unterwegs bist, du hast ja die beiden Perspektiven und das wäre auf alle Fälle mal interessant, da zu wissen, wo du da quasi zentrale Unterschiede siehst.
Ja, also mein sportlicher Werdegang ging in der Tat schon ziemlich zeitig los im Jugendalter. Ich bin 7 Jahre aktiv und professionell Mountainbike gefahren. Wir waren früher mit dem sächsischen Nachwuchskadern auch in Trainingslagern. Ich kann mich nicht mehr genauso dran erinnern, wie es da ablief. Wir waren alle noch ziemlich jung. Was ich sagen kann, ist, wenn man jetzt mit seiner hobbymäßigen Sportgruppe beispielsweise auf Mallorca ins Trainingslager fährt, dann ist der Tagesablauf ein ganz anderer. Da wird gemütlich gefrühstückt, dann ist um 10 Radabfahrt, da gibt es eine Kaffeepause und dann freut man sich am Ende des Tages, wie viele Stunden man in die Pedale getreten hat, ob das nur effektiv ist oder nicht. Und jetzt, wenn man jetzt hier im Trainingslager mit Profis ist, ja, da geht's halt früh schon vor dem Frühstück los mit Lauftraining, Frühstück, kurze Regeneration, Radfahren, dann noch Schwimmen, dann noch Stabi, Dehnung, Physio, Armbrot. Also der Tag ist gefüllt, der ist wahnsinnig schnell rum, finde ich. Man denkt, man kann sich hier mal 2 Stunden aufs Ohr legen, aber dem ist nicht so. Und was auf jeden Fall für mich immer wichtig ist, um irgendwie voranzukommen, ist, das habe ich mir mal so gesagt, du musst dich halt immer mit Leuten umgeben, zu denen du aufschaust, denen du die so respektierst und die nach Möglichkeit besser sind wie du. Und deswegen finde ich das jetzt auch total klasse, dass wir hier das zusammen erleben dürfen. Es ist schon unser drittes gemeinsames Trainingslager, soweit ich weiß. Ja, und wie gesagt, ich gebe mich gern mit Menschen ab, die mich voranbringen, die mich besser werden lassen. Deswegen bin ich mit dir hier, auch wenn du weniger Watt im Sprint trittst als ich.
Das ist wohl wahr. Im Sprint muss ich da noch dran arbeiten, aber das hebe ich mir für mein Afterlife auf, also nach meiner Triathlon-Karriere, das dauert noch, aber da möchte ich ja auch Kreisklasse Handballprofi werden, also da muss ich mal schauen, ob ich dann noch so viel Zeit habe fürs Radfahren. Nein, Spaß beiseite und auf alle Fälle cool zu sehen. Und du sprichst so ein bisschen den Trainingslageralltag an und hast ja aber auch schon neben dem Trainingslager jetzt hier auf Fuerteventura waren wir in Livigno. Da war auch noch der ein oder andere Amateur dabei, also Christian Dürken, Christian Kallus. Und quasi, da guckt man natürlich schon, dass man dann wenigstens gemeinsam Rad losfährt oder auch ins Becken springen oder wenn dann quasi man Rad fährt, dann dass quasi ja du dann entweder mal in der zweiten Reihe fährst oder dass man mal einem Anstieg auch mal wieder entgegenkommt, wenn irgendwie was ist oder Intervalle sich gemeinsam einfährt und jeder dann seine Intervalle fährt und dann wieder gemeinsam heim. Was mich noch interessieren würde, war so ein bisschen auch Südafrika. Da hattest du ja dann quasi natürlich komplett den Fokus auf dich und deswegen ist das Interview jetzt hier auch 3 Monate später. Aber du hast da ja dann auch irgendwie so die Vorwettkampfwoche mit einem französischen Profi, Ivan Jarich, und mir erlebt, wo wir uns quasi zu dritt die Unterkunft geteilt haben. Und dann kam noch mein Physio aus Leipzig, der dich dann aber auch mitbetreut hat, Basti Weber hinzu. Und das einfach so, du hast ja vielleicht auch schon vorher einen Ironman mal Rennen gemacht und da würde mich auch interessieren, wie du da für dich so ein bisschen die Unterschiede siehst oder war das genauso, wie das sonst auch vorher abläuft Oder gab es da auch Unterschiede zu herkömmlichen Vor-Ironman-Rennen oder so, wo du sagst, okay, haben die Profis anders gemacht, vielleicht das haben die sogar schlechter gemacht oder besser. Und wenn was besser ist, dann natürlich gern her damit, sodass der ein oder andere Amateur, der das jetzt hört, diesen Tipp natürlich gern auch mitnehmen kann.
Ja, die Vorbereitungswoche in Afrika hat sich in der Hinsicht unterschieden, dass ich über eine ganze Woche vorher da war und Ruhe für mich hatte. Das war schon extrem wichtig. Ich wollte unbedingt die Quali. Es war ein Ziel, was ich mir eigentlich schon seit 2020 gesteckt habe, aber Corona hat uns da ja in allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe vorher zwei Ironmans gemacht in Hamburg 2018 und 2019. Da bin ich, ich glaube, Mittwoch, Donnerstag vor einem Rennen angereist, hatte nicht so viel Ruhe, davor war auf mich allein gestellt. Ich finde, in Afrika hat die Gruppendynamik oder die Stimmung in der Gruppe halt einen Ticken mehr zu der Motivation geholfen. Ja, wir sind alle jeden Tag schon nervöser geworden, aber irgendwie wussten wir alle, wir müssen den gleichen Wettkampf bestreiten, bei gleichen Bedingungen und sowohl Amateur als auch Profi. Es hat mich auf jeden Fall gepusht, da mit dabei sein zu dürfen. Und ja, im Grunde genommen, das Rennen muss jeder für sich dann bestreiten. Das war einfach Tunnelblick an und Vollgas.
Ja, ich kann halt nur sagen, dass das halt bei mir sich schon unterscheidet. Also es gibt halt Athleten, mit denen, also aus dem Profibereich, so wie dann wahrscheinlich auch im Amateur, sind wir schon auch alle Konkurrenten. Und gönnt man dem anderen das und freut man sich, wenn der ein gutes Rennen macht. Aber man möchte ja auch selber irgendwie am Ende vorne sein. Und da gibt's halt einfach Profiathleten, also Ivan ist da zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, mit dem komme ich halt mega gut klar und da entsteht halt irgendwie gar nicht dieses vorher diese Spannung untereinander, sondern das ist halt eigentlich schon immer harmonisch und kommen halt auch relativ wenig, sag ich mal so, Sprüche, wer quasi da jetzt heute das gemacht hat oder das und so weiter, sondern das ist einfach schon eine große Harmonie und deswegen finde ich das dann quasi auch richtig cool, mit solchen Athleten auch im Profibereich zusammen zu sein und so wie du sagst, ne, also man kann das Erlebnis dann halt zusammen teilen und im Endeffekt verstehen alle schon auch warum und wie, weswegen man das macht und es macht dann einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Spaß, als wenn man irgendwie alleine hinreist. Und klar, auf alle Fälle auch, wie du sagst, wenn du halt irgendwie erst Mittwoch oder Donnerstag anreist, dann einen Tag da bist, dann einchecken und Fahrrad aufbauen und hast du nicht gesehen, dann ist es halt einfach mehr Stress, als der Wettkampf an sich bringt. Und auch von dem einen oder anderen Amateur in Europa bei Rennen habe ich erfahren, wenn die Leute sich halt irgendwie eine Woche vorher Urlaub nehmen, was man eigentlich dann denkt, okay, muss erst im Nachhinein sein, nach dem Rennen, um dann noch wirklich Urlaub zu machen, dann ist das quasi eigentlich viel erfolgsbringender. Also da auch eine gute Geschichte. Ich kannte mal einen Amateur, der hat irgendwie in Wisconsin ein Ironman-Rennen gemacht und rief mich so irgendwie am Freitag oder Samstag an und meint so, heute war der erste Tag, wo er mal nicht irgendwie 15 Kilometer durch die Stadt gewandert ist, wo ich dann schon so dachte, ja super. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo der Profi dann einfach versucht, irgendwie nur im Bett liegen zu bleiben und dass der ein oder andere Amateur irgendwie gucken muss, dass das halt vom Rennen halt wirklich kommt und diese Ruhephase halt eintritt. Aber sonst würdest du einfach sagen, war es grundsätzlich nur die Stimmung, aber sonst ist der Ablauf auch, wenn du ein Rennen alleine gemacht hast oder mit deinem typischen Umfeld, ist das ähnlich gewesen?
Schon im Prinzip der Ablauf vom Bike-Check-In, Startnummernausgabe bis zum Rennstart war ähnlich. Außer, dass wir minütlich eine neue Mitteilung bekommen haben, dass sich unsere Schwimmstrecke verkürzt. Das war eine besondere Situation, auf die wir uns leider alle einstellen mussten.
Ja, das natürlich auf alle Fälle. Du sprichst da eine Sache an. Gut, dass du das sagst. Das hätte ich ganz vergessen. In meinen Augen bist du da so ein bisschen nervöser geworden oder war so, okay, also es hat dich schon dolle beschäftigt. Im Gegensatz, würde ich sagen, zu mir oder auch Ivan, weil wir haben, also ich kann nur sagen, dass ich einfach gesagt habe, okay, es kommt, wie es kommt, aber ich hätte jetzt auf Duathlon auch keine Lust gehabt, aber Ja, wie ist das so, wenn mit so Situationen umzugehen? Ist das für dich noch der pure Stress oder ja, manchmal ändert sich ja relativ schnell oder viel auch in einem Ironman-Rennen. Ja, wie war da so ein bisschen das Empfinden für dich auch oder auch dann, dass du gesehen hast, okay, wir versuchen einfach das Beste draus zu machen. Konntest du da ein bisschen was für dich mitnehmen?
Ja, das Problem ist, im Prinzip war mir es egal. Ich muss die Situation sowieso so nehmen, wie sie kommt. Aber man rechnet vorher, man kennt seine Stärken, seine Schwächen. Ich wusste, ich brauche ein langes Schwimmen, um einen gewissen Vorsprung mir rauszuarbeiten, um den beim Radfahren dann auszubauen, dass meine Zielzeit dann für eine Qualifikation reichen wird. Und demzufolge wurde das die Chance, sich für mich zu qualifizieren, in der Hinsicht verringert, weil unser Schwimmen halt so stark verkürzt wurde, dass mir der Vorsprung einfach nicht geglückt ist. Ja, wir sind quasi fast alle zeitgleich aus dem Wasser raus und es musste alles ins Radfahren legen und auf den abschließenden Marathon. Und normalerweise dachte ich, ich habe halt noch 4-5 Minuten mehr Vorsprung und kann damit meine Qualifikation einfach sicherer gestalten. Ja, aber im Grunde genommen ist es jetzt auch egal. Ja, es hat alles geklappt. Ich bin mega glücklich darüber. Ja.
Okay. Ja, gut, ein bisschen weg jetzt zum Rennen vom Südafrika nochmal. So was allgemein, was mir jetzt gerade hier einfach noch einfällt, was der ein oder andere Amateur vielleicht ja interessant findet oder auch für sich mitnehmen könnte. Also du bist ja jetzt, wie du sagst, schon das ein oder andere Mal im Trainingslager mit dabei. Und natürlich ist das dem bedingt, dass du natürlich gerade Vollgas gibst bezüglich Hawaii und da ja auch vieles hinten anstellst und dann dir auch irgendwie die Zeit freischaufeln kannst, die Trainingslager oder so zu den jeweiligen Zeitpunkten zu ermöglichen in einem gewissen Rahmen. Aber ja, jetzt gibt es den einen oder anderen Amateur, der vielleicht irgendwie einen anderen Trainer hat oder auch nicht so nah an dem einen oder anderen Profiathleten dran ist. Aber du sagst ja, okay, es macht dir auf alle Fälle Spaß, es ist motivierend. Ja, wie kann ein Amateur quasi irgendwie über kurze Wege an einem Profi herantreten? Also quasi jetzt ihm nicht vielleicht nicht schreiben oder anrufen oder was auch immer. Aber ja, was sind so ein bisschen so einfach Punkte, warum, wie du sagst, okay, Jungs, agiert mal so mit denen und dann könnt ihr auch entspannt bei denen mittrainieren und dann ist es alles ganz easy. Also dass vielleicht dann quasi so ein bisschen die Scheu davor wegkommt, dass man uns einfach auch ansprechen kann. Was ist da so ein bisschen dein Tipp, was die Leute machen müssen, damit die dann quasi auch mit dem einen oder anderen Profi zusammen mal trainieren können?
Ja, mein Tipp, beziehungsweise bei mir lief es so ab, dass ich, du kannst mich gerne berichtigen, 2018 oder 17, habe ich bei eurem Schwimmcamp in Osterburg teilgenommen und habe dadurch ja damals Alex schon gekannt über, ja, 7 Ecken meines Familienkreises, hatte ich Alex Schilling gekannt und hatte damit schon einen ersten Kontaktmann. Letztendlich habe ich dann bei Daniel im Schwimmcamp noch eine Laufleistungsdiagnostik gemacht und er hatte damals einen Vortrag gehalten, soweit ich weiß, über Trainingssteuerung. Mich hat er damals total abgeholt mit seiner ruhigen Art. Ich wusste, wenn ich trainiert werden will, will ich gern so einen Trainer haben, der sehr besonnen und sehr ruhig agiert. Und ja, dann kam der Kontakt zu dir, weil du ja bei Daniel trainierst und so lief das Ganze ab. Ganz einfach. Also ich denke, für einen Age-Grouper ist der einfachste Weg oder ein ziemlich guter Weg über diverse Schwimmcamps oder Trainingscamps, die mit nach ab und zu ja angeboten werden, teilzunehmen und so den ersten Kontakt herzustellen.
Genau, also im Endeffekt ist es so, wie du schon sagst, ne? Also man muss einfach die Leute ansprechen und dann kann man auch bei einer Radausfahrt mitfahren. Man sollte jetzt nicht, was du auf alle Fälle nicht machst, was wir ja schon mal erlebt haben hier auf Fuerteventura, wenn der eine mitfährt und dann meint, auf einer Hauptstraße quasi zu überholen und einbeinig an der Gruppe vorbeizufahren. Also das ist dann halt irgendwie nicht so cool, aber jeder, der irgendwie ein bisschen normalen Menschenverstand hat, der findet das geil, irgendwie einfach eine Runde mitzutrainieren und dann kann man, wie auch gesagt, drehen oder ja, wenn es am Berg irgendwie 3-4 Minuten mal langsamer ist, dann kann man auch mal gucken und warten, aber definitiv keine Scheu haben und ja, fragen und wenn was geht, dann einfach mit dabei sein und so halt gemeinsam den Sport genießen. Genau, danke auf alle Fälle, Marc, für den Einblick, ja, wie das so ist. Und ganz kurz noch abschließend, wo können wir dich dies Jahr sehen, außer in Hawaii?
Ja, außer in Hawaii kann man mich sehen am 10. April auf Mallorca, dem Protokollum Triathlon. Dann wird es wahrscheinlich Challenge Rincone werden im Mai, eine Halbdistanz. Dann mein erster großer Langdistanz-Test wird dieses Jahr in Moritzburg stattfinden. Und dann geht's weiter über den Ironman 70.3 in Dresden, auf dem ich mich auf jeden Fall fast am meisten freue, neben Hawaii. Ja, dann wird im August nochmal der Knappenmann-Triathlon als Halbdistanz stattfinden und dann Vollgas Richtung Hawaii.
Ich sehe schon auf alle Fälle Hawaii und vor allem in Sachsen werden die Fahnen relativ hoch gehalten. Ich hoffe, du bist neben dem Dresden-Triathlon auch bei unserem Social Ride oder Streckenbesichtigung im Mai oder April. Noch steht das Datum nicht fest. Also jetzt hier nicht irgendwelche falschen Gerüchte, die ich hier in die Welt setze. Das wird in einer ganz normalen Folge mit Konrad veröffentlicht. Das müssen wir jetzt noch abstimmen. Das wird auf alle Fälle Mitte, Ende Februar passieren, sodass ihr euch alle darauf einstellen könnt. Hoffe ich, dass du auch mit am Start bist und den einen oder anderen deine Wade zeigen kann. Genau, das wäre wichtig. Und uns allen zeigen kann, wie man sprintet. Nee, genau, Marc. Vielen, vielen Dank. Gutes Training noch und danke für deine Zeit. Und ja, Aloha an alle Hörer.